Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Dazu gehören biblische Impulse zur Inklusion. Das ist das Thema der Herbstthemenpredigtreihe heute, zweiter Sonntag, der 23. Sonntag nach Trinitatis. Große Dinge haben sich die Vereinten Nationen, hat sich die Gemeinschaft der Völker, haben sich Länder und Nationen auf die Agenda geschrieben. Leben ohne Diskriminierung, Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe, das sind Stichworte. Und heute sehen wir, wie so viele dieser guten und wichtigen Gedanken in Frage stehen, zerbrechen, am Boden liegen, nicht zuletzt im Heiligen Land und in so vielen anderen Bereichen unseres Zusammenlebens. Wir denken aus biblischer Sicht über diese Themen nach, suchen nach Anregungen, Impulsen, Gedanken und tun das im Rahmen, im Horizont dieses Gottesdienstes, feiernd, betend, hörend und einander verbunden. Lassen Sie uns singen. Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt. Wir beten im Wechsel den Psalm 33, Psalm 33 im Wechsel und in ganzen Versen gebetet und wir beten ihn in zwei Gruppen. Die Gruppe am Ambo beginnt.
Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder.
Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen.
Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke.
Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft.
Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke errettet nicht.
Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.
Dass er ihre Seele errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot.
Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild.
Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen.
Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen.
Gloria, 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 Patriet Filium. Gloria, Gloria,
dazu rufst du uns an diesem Morgen, himmlischer Vater, lebendiger Gott, dass wir uns erheben aus den alten Dingen und aufbrechen und jetzt bereit sind für deine Gegenwart und für alles Neue, das du uns ins Herz und vor Augen legst. Sei du uns ein naher Gott in diesen Tagen, an denen wir deutlicher spüren, wie zerbrechlich der Friede und unser aller Sicherheit und das Leben ist. Schaffe in unseren Herzen weite Räume, Räume der Hoffnung und der Klärung, österliche Räume. Berühre uns in deinem Wort, damit wir glauben und vertrauen können, dass du lebst und dass wir deine Kinder sind. Aus deinem Willen in diese Welt geboren und von dir begleitet und getragen Tag für Tag. In der Stille bringen wir dir unser persönliches Gebet. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht in Jesaja 53, die Verse 1 bis 11. Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er wuchs auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und von Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Übertretungen willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Als er gemartert ward, litt er. Er gab sich willig darein und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer stumm bleibt. Er tat seinen Mund nicht auf. Aus Angst und dem Gericht ist er hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn mit Krankheit zerschlagen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er wird ihre Missetat auf sich nehmen. Selig, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewegen. Amen. Wir singen nun das Lied 184, Wir glauben Gott im höchsten Thron, Verse 1 bis 5.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Text, der uns an diesem Sonntagmorgen die Orientierung gibt, steht im Brief des Apostels Paulus an die Galater im 3. Kapitel, die Verse 23 bis 29. Und ich lese ihn nach der Übersetzung der Basisbibel. Bevor die Zeit des Glaubens kam, waren wir der Aufsicht des Gesetzes unterstellt. Wir sollten in Gewahrsam bleiben bis zur Offenbarung des Glaubens an Christus. Das Gesetz war also unser Aufseher, bis Christus kam. Denn aufgrund des Glaubens sollten wir vor Gott als gerecht gelten. Aber seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Aufseher unterstellt. Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen. Und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wir beginnen in Gethsemane. Alle erinnern sich. Der Nazarener betet. Fühlen wir seine Einsamkeit, wie er kniet zwischen den Mondschatten der Olivenbäume und den gelben Flackerlichtern der Stadt Jerusalem. Die Stadt hat ihn bejubelt. Nun wird sie ihn verstoßen. Sie, die anderen, die Freunde schlafen. Bald werden sie ihn verlassen haben. Alle, auch Simon Petrus, der vorlaute Fels. Petrus, mit dem er vor wenigen Stunden noch die große Gemeinschaft gefeiert hat, die durch nichts getrennt sein würde, den neuen Bund. Auch er verlässt ihn. An diesem Abend, in dieser Nacht, liegen die Sterne matt und fern über Jesu Leben. Wir hören nichts von einer himmlischen Antwort auf sein Flehen. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir hören nichts als die Antwort, die er selbst aus seinem frommen Herzen gibt. Nicht nur der Schmerz wird da sein in den Stunden, die folgen. Auch die Verachtung und die Häme. Am größten wird die Einsamkeit. Jesus Christus stirbt als der Ausgeschlossene, als der Frevler, als der Nicht-Teil der Gemeinschaft draußen vor dem Tor. Ausschluss, Exklusion. Das ist das Karfreitagsthema. Ostern aber, Ostern öffnet neu die Türen. Wenn wir an diesen Sonntagen im November über Inklusion nachdenken, der Anlass ist eine Reihe von Veranstaltungen im Hospitalhof, dann führen uns die zentralen biblischen Erzählungen merkwürdig oft an die Orte, an denen Menschen nicht mehr Teil einer Gemeinschaft sind. Wir erinnern uns noch einmal, unentwegt ist Jesus von Nazareth seinerseits unterwegs zu diesen Orten, zu Aussätzigen, Ausgegrenzten, Isolierten, Unreinen, Diskriminierten, Herabgewürdigten, zu Menschen, denen das Recht des Miteinanders in ihrer Unterschiedlichkeit verwehrt und aberkannt wird. Jesus begibt sich hin zu den Menschen, lädt sie an seine Tische und in die Gemeinschaft mit dem ankommenden Gott und wird seinerseits ausgeschlossen, weil er als Gesetzesbrecher mit den Steuereintreibern und Sündern und Kranken und Aussätzigen isst und trinkt. Wenn der christliche Glaube seinen Aufbruch mit Ostern, mit dem Ostermorgen nimmt, dann gehört dazu auch der Karfreitag der Einsamkeit, der Isolation, der Ohnmacht, des Ausgeschlossenseins, der Aberkennung der Menschenwürde, der Exklusion. Du gehörst nicht dazu. Du bist nicht Teil unserer Gemeinschaft. Du hast dein Bleiberecht in unserem Miteinander verwirkt. Du hast nicht mehr die Würde, ein Kind Gottes und ein Mensch unter seiner Verheißung genannt zu werden. Unser christliches Nachdenken über Inklusion beginnt dort, wo unsere guten Ideen von Gemeinschaft zu einer großen Frage werden. Einerseits in der Isolation und in der Einsamkeit und andererseits wo geschenkhaft in einer Begegnung, in einem Moment und aus einer anderen Kraft Menschen wieder in ein neues Miteinander finden. Es beginnt auf Golgatha und es geht hinein in den Ostermorgen und es ist jenseits unserer Verfügbarkeit. Auch für den Apostel Paulus beginnt es dort. Auch er gelangt an diesen Nullpunkt. Auch er, der Gesetzeslehrer, der Pharisäer, steht von einer Sekunde zur anderen im Niemandsland. Er, der die christliche Gemeinde verfolgt, weil sie sich aus der Gemeinschaft, die das Gesetz des Mose definiert, ausgeschlossen habe. So sieht es Paulus: Ihr seid Ketzer. Ihr esst und trinkt mit den Unreinen, den Heiden. Ihr gehört nicht mehr zur Gemeinschaft und zum Bund des lebendigen Gottes mit Israel. Ihr gehört nicht mehr dazu. Aber dann Damaskus. Dann begegnet ihm völlig unerwartet der, dessen Botschaft er bekämpft. Dann begegnet ihm der Gesetzesübertreter Jesus Christus als der Gekreuzigte Auferstandene. Diese Begegnung ist so grundlegend, so fundamental für den Pharisäer und Zeltmacher aus Tarsus, dass sie sein gesamtes Überzeugungssystem zusammenbrechen lässt. Plötzlich steht er selber alleine in der Welt. Er ist nicht mehr der Verfolger. Aus der Gemeinschaft der gesetzestreuen Pharisäer ist er herausgefallen. Die, die er verfolgt hat, trauen ihm nicht über den Weg, bis auf ein paar wenige, die sich dann seiner annehmen. Er findet sich selber wieder für einen Moment im Niemandsland. Er muss für sich selber finden und definieren, wer er ist, wer er war, wer er sein wird und wo er hingehört. Er ist seinerseits einer, der spürt und erlebt, nicht mehr dazuzugehören, aufgrund eines Ereignisses. Er steht zwischen Gericht und Gnade, zwischen neuem Leben und dem Ende seiner alten Weltdeutung. Aber er wird dann, um es bildhaft zu sagen, als Mensch neu geboren. Aus Saulus wird Paulus, hineingeboren in eine Gemeinschaft, die sich selber von diesem Nullpunkt her definiert. Der diese Gabe von Ostern und von einer Begegnung und von der reinen Gabe her versteht, Paulus. Er ist einer, der dann später für die Kirche und für die Christenheit das, was das theologisch bedeutet, grundlegend neu formuliert. Liebe Gemeinde, in seinem Brief an die Galater entfaltet Paulus diesen Gedanken. In dieser jungen Kirche in der heutigen Türkei gibt es Leute, die exklusiv denken, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft definiert sich für sie über die Befolgung der Reinheitsregeln des mosaischen Gesetzes. Es geht um Tischgemeinschaften, um Koscheres und Nicht-Koscheres, um Beschneidung. Letztlich geht es um die Frage, ob das Christentum sich einer nationalen und konservativen Selbstdefinition unterordnet und die Beschneidung von den Heiden verlangt. Es geht um die Frage, die in diesen Zeiten an so vielen Orten dieser Welt wieder aufbricht. Wer gehört dazu? Welche Kriterien an Sprache, Herkunft, Sitte, Stand, Religion entscheiden darüber, ob du zu uns gehörst oder nicht? Ob du Mensch bist oder irgendetwas anderes? Was du leisten musst, um dazuzugehören, das beschäftigt die Menschen in Galatien. Der Saulus, der zum Paulus wurde, kehrt diese Frage um. Er sagt nicht, was muss ich darstellen und leisten, um dazuzugehören. Nicht, welche Werke des Gesetzes muss ich erfüllen, ist entscheidend, sondern wo und wie spricht Gott mich als diesen einen Menschen an? Aus seiner eigenen Lebensgeschichte und Lebenserfahrung kann er sagen und bekennen, dass Gott den Pharisäer Paulus gerade nicht wegen seiner Frömmigkeit oder anderer Lebensleistungen angesprochen hat, sondern aus reiner Freiheit und Gnade. Das ist die innerste, unerschütterliche, zutiefst persönliche Grundlage der paulinischen Theologie. Er wollte es anders. Aber Gott ist dem Paulus auf seinen Wegen in Christus begegnet. Seine Theologie besagt, die Theologie des Paulus, unser Selbstverständnis als Menschen wird nicht definiert durch unser Geschlecht, unseren sozialen Stand. Sklaven und Freie, Alte oder Junge, durch Herkunftsländer oder was auch immer spielen keine Rolle. Unser Selbstverständnis lebt aus der Güte und Gnade des Daseindürfens und Begegnens. Die Wahrheit des Evangeliums, das Paulus verkündet, ist nur eine Wahrheit, wenn sie für jeden einzelnen Menschen gilt. Jeder Mensch ist der von Gott angesprochene Mensch. Jedes Individuum ist ein Gegenüber für Gott und für Gottes Güte und Gnade. Und deshalb ist jeder einzelne Mensch, egal welcher Herkunft und Gestalt auch, ein Gegenüber für uns. Und zwar im Respekt und in der Achtung für die Dinge, die Gott aus einem Menschen machen kann. Jeder Mensch ist der Ort, an dem Gottes Güte und Gnade wirken kann. Und jeder Mensch hat deshalb Respekt und Würde und Achtung verdient. Und alle Selbstdefinition und Zuschreibung tritt deshalb in die zweite und dritte Reihe. Der theologische und sakramentale Ausdruck dafür ist die Taufe. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es sind schwierige Gedanken, aber in ihnen liegt die Würde des Menschseins, die Würde des Subjekts begründet und nicht religiös gesehen auch die Menschenwürde, die allgemeine Menschenwürde. Und in diesem Gedanken findet sich der innerste Kern für unser Verständnis von Inklusion. Wie gesagt, das sind schwierige Gedanken, aber es ist beeindruckend, was in dieser Gemeinschaft des jungen Christentums, die sich von Ostern her definiert, eigentlich geschieht. Liebe Gemeinde, man muss es hören. Wir hören es nicht mehr wirklich. Es werden andere Geschichten erzählt, als die Geschichten, die sonst erzählt wurden. Nicht die Geschichten von denen dort und uns hier. Es werden Geschichten erzählt von Menschen, die die Freude und die Hoffnung wiedergefunden haben am Dasein, die zu singen begonnen haben und schöpferisch geworden sind. Es brechen soziale Hierarchien durch. Die Armen und die Reichen können an einem Tisch sitzen und miteinander in Begegnung kommen. Es findet, um es einmal so zu sagen, eine Politisierung des Lebens statt. Auch die Schönheit des zerbrechlichen Lebens wird sichtbar und spürbar und die Zukunft österlich weit. Und Heilungen sind nicht ausgeschlossen. Und Vergebung schon gar nicht. Und in den Begegnungen werden unansehnliche Menschen schön. Und Kranke und Sterbende erscheinen plötzlich in der Gestalt Jesu Christi. Sie haben seine Würde, die Würde der Gotteskindschaft. Und die Gaben, die die Menschen besitzen, entfalten ihre Wirkung. Sie werden nicht blockiert durch Alter, Stand, Herkunft, Vorgeschichte oder was auch immer. Und die Menschen erleben ihre eigene Existenz als eine Anfangsgeschichte, als eine tägliche Anfangsgeschichte. Und die Welt wird schön, noch bevor sie wahr ist. Und die Fantasie erhält eine Chance. Und die Menschen begegnen einander nicht, um zu klagen, sondern um das Leben zu feiern. Und jeden Tag brechen sie auf aus ihren Koordinatensystemen. Und das ist manchmal kompliziert und manchmal irritierend. Und es gibt Menschen, die sind kühner und andere, die sind vorsichtiger. Aber es ist kein Stillstand. Und aus den Lagern, aus den getrennten Welten wird plötzlich ein anderes Wir. Ein Wir, das die Einzigartigkeit eines Menschen nicht nur achtet und respektiert, sondern bejubelt als den österlichen Menschen. Und eine neue Sprache entsteht. Und neue Worte werden geboren. Und Liebe und Friede und Vergebung bekommen einen neuen Klang. Und das österliche Leben sucht und findet heiter und beharrlich und humorvoll seine Gestalt, auch durch Krisen hindurch. Und es ist eine Möglichkeit, eine Chance auch für jetzt, für diese Welt, in der die Dinge wieder auseinanderbrechen, in der Menschen wieder einander zu Gespenstern machen. Es ist eine Chance für Momente der Wahrheit, in denen die Würde des einzelnen Menschen aufleuchtet, hinter aller Diskriminierung und Isolation und Verurteilung und vielleicht auch Ratlosigkeit. Und wer würde jetzt in diesen Tagen nicht an die Menschen im Heiligen Land denken? Es ist nicht nur eine Chance für uns, es ist die Mitte unseres Selbstverständnisses als Christinnen und Christen in dieser zerrissenen Welt. Huub Oosterhuis, der in diesem Jahr im April verstorbene niederländische Theologe, hat eine kleine Meditation darüber geschrieben. Es ist eigentlich eine Meditation über eine Begegnung, über ein Hin und Her zwischen Jesus Christus und mir, zwischen meinem Leben und seinem österlichen Leben. Wie stehe ich zwischen ihm und mir? Es sind drei. Ich zwischen ihm und mir. Was er schreibt? Wir waren groß, beleibt, weise, mit aller Gewalt bekleidet, einander gegenseitig untergeben, in Träumen befangen, versklavt. Zum Beispiel der Illusion verfallen, man könne nichts machen. Das Ganze sei verlorene Liebesmühe und alles sei gehüpft wie gesprungen. Es stünde jedem frei, je nach Temperament mitzuklagen, ergeben zu seufzen oder seinen Zustand totzuschweigen. Wie dem auch sei, man ist so, wie man geboren wurde, und man kann auf nichts und man kann nicht aufs Neue geboren werden und so weiter und so weiter. Aber er, Christus, er hat in mir die Erkenntnis entzündet, dass ich einen neuen Anfang machen kann. An ihm sah ich, dass es möglich war, denn mit jedem Menschen machte er einen neuen Anfang. Als ich unter den Nullpunkt geriet, ein Unter-Ich geworden war und vor Enttäuschung zitterte, hat er mich angesprochen, mich vor die Wahl gestellt. Willst du tot bleiben oder willst du lebendig werden? Er nahm mich so, wie er mich vorfand, warf mir meine Vergangenheit nicht vor, sondern fragte mich, willst du es so oder möchtest du es anders? Identifizierst du dich mit dem, was hinter dir liegt? In diesem Fall taugst du nicht für das Königreich Gottes. Oder identifizierst du dich mit deiner Zukunft? Aber gibt es denn eine Zukunft, fragte ich. Er antwortete, komm mit mir. Er hat die Wachstumskraft, die in mir dahin gewelkt war, befreit. Er hat mich belebt, als ich seelenlos und blutlos war. Verwirrt und verwirrend, wie Menschen es sind, die nicht mehr glauben können, dass ihrem geringen Leben Gerechtigkeit und Antwort zuteil wird und die nicht mehr auf die Zukunft hoffen. Es war mir, als besprengte er mich mit seinem eigenen Blut, seiner eigenen Seele und Lebenskraft. So weit hob Huub Oosterhuis und soweit diese Predigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und nehme uns hinein in seine heilende, österliche Kraft. Amen. Wir halten Fürbitte und wir singen als Antwort, als Kehrstrophe auf die Bitten dieses Tesee-Lied, bleib mit deiner Gnade bei uns. Herr Sattelberger an der Orgel wird es intonieren und wir beginnen. So viel Herzenshärte und Hass und Gewalt ist in dieser Welt, himmlischer Vater. Gib doch, dass die Versöhnungsbereitschaft und die Vergebung und die Liebe größer sind. So viele Grenzen und Verurteilungen und Vorurteile sind in der Welt. Gib doch, dass die Räume des Begegnens und des Einanderwahrnehmens wieder groß werden, dass wir einander als Menschen begegnen können, auch im Heiligen Land und hier an den Orten unserer Konflikte. Wir singen.
Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade.
So groß sind die Aufgaben, die vor uns liegen, himmlischer Vater. Die Sorge um Natur und Umwelt, die Sorge für den Frieden und das Miteinander in den vielen Regionen dieser Welt. Über Israel und Palästina hinaus denken wir Tag für Tag auch an die Menschen in der Ukraine und in Russland, die sich nach Frieden sehen. Wir denken an die Völker und Nationen, die im Schatten dieser Konflikte Unterdrückung und Gewalt erleiden. Wir beten für die einzelnen Menschen und einzelnen Schicksale, die mitgerissen werden von der Unbarmherzigkeit der Regierenden. Wir singen.
Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott.
Schöpferischer Gott, wir denken auch an die Menschen in unserem Umfeld, in unserer Lebenswelt. Denken an Menschen in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft, die ihre Würde und ihre Heimat und ihren Ort suchen, an Kranke und an Menschen mit Beeinträchtigung, an Menschen, die stigmatisiert sind durch ihre eigene Lebensgeschichte, die leiden unter Ausgrenzung und Isolation. Hilf du uns, einander geschwisterlich zu begegnen. Wir beten zu dir für unsere Kirche und bitten dich um deinen österlichen Geist miteinander und füreinander und auch für unser eigenes Leben, unsere persönlichen Bitten und alles, was uns im Blick auf diese neue Woche bewegt, legen wir in Jesu Worte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Nummer 430, die drei Strophen.
Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 230,22 €. Vielen Dank hierfür. Ist nicht schlimm. Wir warten kurz, bis es aus ist. Alles gut. Die Kollekte dieses Gottesdienstes kommt unserer Arbeit als Kirchengemeinde im Stadtzentrum zugute. Die zahlenmäßig kleine Hospitalgemeinde erhält ihre eingeschriebene Mitgliederzahl entsprechend nur geringe Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln. Viele Angebote im Bereich der Spiritualität, der Bildung, der Kultur, der Begegnung und der Solidarität mit den bedürftigen Menschen sind nur möglich dank Ihrer großzügigen und verlässlichen Unterstützung. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Und in Ihrem Liturgieblatt können Sie sehen, wie vielfältig unser Angebot ist. Gleich in der nächsten Woche gibt es zahlreiche Angebote von Betrachtungen, Prominente erklären Kunst zu Vita Contemplativa. Die Reihe Große Texte in der Bibel findet wieder statt, innehalten, eine Kirchenführung und dann noch ein Meditationsangebot. Alles Weitere lesen Sie in Ihrem Liturgieblatt bitte nach. Ganz herzliche Einladung auch schon die nächste Woche. am Mittwoch, 22.11. um 19 Uhr hier in der Hospitalkirche eine Veranstaltung, Lesung und Musik. Dennoch breite die Arme aus. Ein poetischer Zwischenruf, der eben auch zu diesen Menschenrechten oder an die Menschenrechte erinnert. Den ganzen November lang finden dort ja vielfältige Veranstaltungen statt. Am nächsten Sonntag, dem 19.11., ist wieder hier um 11 Uhr Gottesdienst. Die Herbstthemenpredigtreihe geht weiter, diesmal mit Ruth von der Überwindung der Fremdheit mit Pfarrerin Monika Renninger. Herzliche Einladung.
Noch zwei ganz kurze Hinweise. Die Quartiersführung über jüdisches Leben im Quartier morgen ist leider ausgebucht. Also wir haben schon sehr, sehr viele Anmeldungen. Also geht leider nicht mehr, sich anzumelden. Dafür gibt es die Möglichkeit im Anschluss daran, dass wir uns begegnen zu Kaffee und Gesprächen. Ganz herzliche Einladung dazu. Wenn es Ihnen möglich ist, stehen wir auf und singen die Friedensbitte.
Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unserer Zeit. Es ist doch ein Licht, der für uns Hände streitet. Denn unser Gott alleine.
Geht in diese Woche, geht in diesen Tag mit dem Zuspruch und dem Vertrauen auf den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.